Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Vater unser, Teil 3, da geht's heute los, die dritte Predigt zum Vater unser. Nach der Besonderheit, dass wir Gott Vater nennen dürfen und er für uns im Gebet immer und überall erreichbar ist, die Adresse im Himmel, kommen nun die Bitten 2 und 3, nämlich Gottes Reich und sein Wille. Natürlich hängen sie mit der ersten Bitte zusammen, die ich letztes Mal ausführlichst erklärt habe, nämlich was es heißt, Gottes Namen in unserem Leben zu heiligen. Denn in Ehrfurcht vor der Person Gottes sind wir auch davon überzeugt, dass es das Beste für unser Leben ist, wenn sein Wille in uns und durch uns geschieht und damit eben auch sein unsichtbares Reich in dieser Welt Gestalt gewinnt. Vielleicht verstehen wir die zweite Bitte etwas besser, wenn wir uns fragen, was gehört eigentlich zu einem Reich? Nun, wenn das Wort Reich ein Herrschaftsgebiet meint, wie zum Beispiel das Deutsche Reich, dann gehört dazu ein Machtzentrum, also eine Regierung mit einem König oder einem Präsidenten und natürlich ein Territorium, Land. Wer Reiche erobern will, der erobert Ländereien, um dann über diese Ländereien und die Menschen dort zu herrschen. Genau das aber meint das Reich Gottes nicht. Die erste Besonderheit, Gottes Reich ist ein unsichtbares Reich. Es macht keinen Halt vor natürlichen Ländergrenzen und es geht auch nicht um Eroberung von Ländereien. Da, wo die Christen zum Beispiel im Mittelalter bei den Kreuzzügen oder in Südamerika Gebiete erobert hat, Menschen unterdrückt, da hat sie sich eindeutig vom biblischen Auftrag entfernt. Denn zum anderen, und das ist die zweite Besonderheit, Gottes Reich ist ein Reich von Freiwilligen. Man kommt nämlich nur hinein, wenn man eine persönliche Beziehung zum König hat. Das, was die Bibel unter Glauben versteht. Das Kommen dieses Reiches war ja das Lebensthema von Jesus. In Markus 1 heißt es in Vers 15, Jesus kam nach Galiläa und sprach, und das ist sozusagen wie eine Art Filmtitel. Alles, was danach kommt, ist unter dieser Filmüberschrift zu verstehen. Die Zeit ist erfüllt, sagt er. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, deswegen ändert euer Leben und glaubt an das Evangelium. Und im Laufe seines Lebens und seines öffentlichen Auftretens erleben wir in der Bibel Menschen, wie sie Jesus begegnen, wie in ihnen das Reich Gottes wächst. Wir hören Gleichnisse, Geschichten, wo Jesus das, was er unter Reich Gottes versteht, in den unterschiedlichsten Schwerpunkten beschreibt. Zum Beispiel der vierfache Acker. Da heißt es, mit dem Reich Gottes, sagt Jesus, es ist so, wie wenn ein Mensch Saatgut aufs Land wirft. Und dann geht es natürlich darum, welcher Boden man persönlich ist. Also wie der Boden auf dieses Saatgut reagiert, 75% ist verschwendet. Klare Sache. Saatgut muss aufgenommen, muss umgesetzt werden. Und das ist jetzt die dritte Besonderheit. Das Reich Gottes als eine dynamische Größe ist kein statisches Land. Und es umfasst alle drei Zeitebenen. Die Bibel spricht davon, dass das Reich Gottes gekommen ist, Vergangenheit. Und zwar mit dem ersten Kommen Jesu vor knapp 2000 Jahren. Das zweite, es kommt heute, Gegenwart. Und zwar da, wo ein Mensch der Gnade Gottes in seinem Glauben sich öffnet und sagt, ja Jesus, ich möchte mit dir leben. Und drittens, das Reich Gottes kommt in Fülle. Zukunft, es wird kommen, nämlich dann, wenn Jesus Christus sichtbar für alle Menschen wiederkommt. In Lukas 17 fragen die Pharisäer bei einer Diskussion nach dem Reich Gottes. Und Jesus antwortet ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da. Denn siehe, sagt er, das Reich Gottes ist mitten unter euch. dein Reich komme. Eine Bitte, dass wir dieses Reich betend bei uns aufnehmen, danach leben und natürlich handeln, klar. Und deswegen steckt in dieser zweiten Bitte des Vaterunser eine ganze Portion praktischer Vernunft. Gott möchte den Alltag mit uns gestalten, uns umgestalten und fähig machen, an dem Ort zu handeln und mit den Kräften zu wirken, die wir zur Verfügung haben. Ausführlich habe ich dies in einer Predigt über Römer 12 und den logischen Gottesdienst im Januar behandelt. Man kann sie noch als MP3 im Internet downloaden unter kirche-dalgo.de. Dein Reich komme. Das bedeutet, dein Reich komme in meinem Leben. Also indem ich zum Beispiel den Alltag mit Gott gestalte und geistlich wachsen will. Es komme in meiner Familie, indem ich unter anderem Ehepartner bzw. Eltern, Kinder oder auch die weitere Verwandtschaft im Gebet unter Gottes Herrschaft stelle und sie seiner Fürsorge anbefehle. Betest du für deine Familie, für deine Verwandten? Dein Reich komme in meiner Gemeinde, indem wir für Menschen in unserer Gemeinde, speziell auch für die Gemeindeleitung beten. Denn das haben alle nötig, die versuchen, diese Gemeinde im Sinne Gottes zu führen. Indem wir erwarten, dass Gott auch hier in diesen Gemeinden Frucht bringt, segnend handelt. Und dein Reich komme in unserem Land. Indem wir zum Beispiel für die Regierung beten. Die haben es ja wirklich schwer, nicht ständig immer nur meckern. Indem wir uns sozial engagieren, segnend handeln, indem wir da sind, ob für Flüchtlinge, Hilfsbedürftige, Verfolgte und bedrohte Christen oder was uns Gott speziell aufs Herz legt, sein Willen. Und damit sind wir bei der nächsten Bitte. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nicht nur Konfis fragen manchmal, na woher weiß ich denn eigentlich, was Gott will? Nun ist natürlich hier eine Predigt nicht der Ort, mit Ihnen jetzt jede Menge Bibelstellen aufzuschlagen, eine Bibelarbeit durchzuführen über die Stellen, wo ganz klar steht, Gott will. Ich habe Ihnen draußen ein Arbeitsblatt hingelegt, vielleicht kann man es auch später als PDF downloaden, wo die Dinge noch ein bisschen genauer besprochen werden. Nur ein paar Aussagen dazu. In 1. Timotheus 2 heißt es ganz klar, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Wille. Nun werden nicht alle Menschen gerettet, weil die Menschen nicht wollen. Aber Gott will, das ist klar. Und wer in diesem Sinne missionarisch oder sozialdiakonisch tätig wird, der ist ganz klar im Willen Gottes. Oder, und das war das Thema am 10. Januar beim logischen Gottesdienst, Gott will, dass du ihm dein ganzes Leben zur Verfügung stellst. Gott will, dass du missionarisch lebst, dass du anderen vergibst, die dich vielleicht verletzt haben. Gott will, dass du die Einheit der christlichen Geschwister, egal in welchen Konfessionen, suchst. Gut, das sind allgemeine Dinge, die immer und für jeden gelten und die in der himmlischen Wirklichkeit schon geschehen. Dein Wille geschehe wie im Himmel. Da brauchst du nicht mehr glauben, da brauchst du nicht mehr hoffen. Da ist Einheit, da ist Vergebung, da ist alles Paletti. Aber es geht ja darum, so auf Erden. Das ist jetzt dein Auftrag, dass das durch uns, was im Himmel schon Wirklichkeit ist, auf Erden auch Wirklichkeit werden kann. Nur wie geschieht der Wille Gottes in meinem konkreten Leben und Alltag? Dazu eine Bibelstelle, in Johannes 10 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, es geht darum, die Stimme Gottes zu hören, sie kennen und natürlich auch ihr zu gehorchen. Nur um die Stimme Gottes zu kennen, muss man sie natürlich erstmal kennenlernen. Das Problem ist, lernen ist nicht gleich lernen. Zum Beispiel alles übers Autofahren zu wissen, heißt nicht, dass man es auch kann. Deswegen gibt es ja die theoretische und die praktische Prüfung. Und das ist ja in anderen Gebieten genauso. Im biblischen Sinne heißt lernen immer etwas umsetzen, etwas praktizieren. Auch das griechische Wort für die Christen, die Jesus wirklich nachgefolgt sind, hat damit zu tun. Es heißt nach der Luther-Übersetzung die Jünger. Aber eigentlich ist es ein Verb. Es wird gejüngert. Denn dieses Wort bedeutet, jemand ist in einem Lernprozess. Mathetai heißt ein Mensch, der gerade dabei ist, etwas zu lernen, etwas zu üben, etwas umzusetzen. Ein Prozess, so wie es bei Musikern oder bei Sportlern ja auch ist, die ständig trainieren oder üben müssen, um zur Meisterschaft zu gelangen. Ich habe gerade Artikel über Schweinsteiger gelesen, da hieß es in einem Satz, das, was wir gelernt haben, muss auf den Platz. Konkrete Sache, zusammengefasst, was du gelernt hast, muss auf den Platz. Also sonst nützt es nichts, wenn es nicht auf dem Fußballplatz umgesetzt wird. Das heißt, was du als Christ zum Beispiel im Gottesdienst lernst, muss in den Alltag. Sonst kannst du es vergessen. Muss auf den Platz. Sicher schenkt uns auch Gott ganz allgemein Dinge wie Befreiung, Vergebung. Das erleben ja alle Menschen, die ganz bewusst Christen werden, die Errettung. Aber in vielen der markantesten Wachstumsfelder unseres christlichen Lebens, da wo unser Charakter geschult und geformt wird, da kommen wir erst dann voran, wenn wir Gottes Erziehungsprogramm ernst nehmen. Viele Dinge kann uns Gott nicht schenken, sondern er muss sie uns lehren. Zum Beispiel Geduld oder Demut oder auch Liebe. Ja, wir kennen ja alle, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Oder wenn ich Liebe haben will, dann geht es um eine Wechselbeziehung zwischen Lernen und Wachstum. Ich kann nicht sagen, Gott schenkt mir Liebe und er packt 4 Kilogramm Liebe in mein Herz und alles ist klar. So geht das nicht. Denn er muss uns ja Liebe nur dann lehren können, wenn wir sie auch umsetzen. Das heißt, wenn ich Gott um Liebe bitte, dann zeigt er mir vielleicht das Maß seiner Liebe und überführt mich an bestimmten Dingen von meiner Lieblosigkeit. Und dann bringt er uns in Umstände, wo ich trainieren kann. Also wo wir die Gelegenheit haben, Liebe auszuüben. Das heißt, dass er uns oft mit Menschen zusammenführt, bei denen uns vielleicht schwerfällt, sie zu lieben. Und dann kannst du trainieren. Und darum geht's. Umsetzen. Trainieren. Jesus hat seine Jünger quasi 3 Jahre lang ausgebildet. Sie haben eine echte Lehre durchlaufen. Sie wurden dann Gesellen, haben eine Gesellenprüfung gemacht und bis hin zur Meisterschaft. Aber das hat noch ein paar Jahrzehnte gedauert. Und am Ende dieser Ausbildung sagt er, geht hin in alle Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Ihr wisst ja jetzt, wie es funktioniert. Oder am Anfang sagt Jesus von sich, ich bin das Licht der Welt. Und in der Bergpredigt sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Und nur so und nicht anders haben die Christen durch die Jahrhunderte durch die Stimme Gottes gehört, sie kennengelernt und eben danach gehandelt. Und je mehr sie trainiert haben, desto besser konnten sie die Stimme Gottes auch von den vielen, oft sehr lauten Stimmen in uns und um uns herum unterscheiden. Wer das hier möchte, der kann mit einem ganz einfachen Gebet beginnen, einem Psalmwort aus Psalm 86, da heißt es, Herr, zeige mir deinen Weg, dass ich in deiner Wahrheit lebe. Erhalte mein Herz bei dem einen, also lass mich konzentriert, fokussiert sein, dass ich deinen Namen fürchte. Nun, was Ehrfurcht vor Gott bedeutet, das haben wir in der letzten Predigt behandelt. In dieser Bitte hier geht es um den festen Entschluss, genau das zu wollen, was Gott für uns will. Georg Müller war ein intensiver Beter im 19. Jahrhundert, der durch seine Gebete Tausende von Waisenkindern retten konnte. Und zwar so intensiv, dass seine Spuren auch heute noch nach über 100 Jahren in England nachweisbar sind. Und er sagte mal zum Thema Willen Gottes, 90% aller Schwierigkeiten, den Willen Gottes zu erkennen, kommt daher, dass unser eigener Wille noch nicht gekreuzigt ist. Mit anderen Worten, es erfordert einen bewussten Willensentschluss und tägliche Übung, dass unsere eigenen Wünsche, die ja oft sehr laut schreien, nicht die Stimme Gottes übertönen. Denn Gott spricht sehr leise. Er kündigt sich nicht mit Trompeten, Fanfaren an, Achtung, Achtung, hier spricht Gott. Nee, er spricht leise. Und wenn ich um den Willen Gottes in meinem Leben bitte, dann zeigt er mir oft nur sozusagen die nächsten Schritte in meinem Leben. Und wenn ich diese Schritte im Gehorsam gehe, dann zeigt er mir die weiteren. Im Grunde geht's hier wieder um das Einüben in die tägliche Gemeinschaft mit Gott. Und ziemlich schnell werden wir dann auch fähig, Gottes Stimme im Alltag zu hören. Bei Kleinigkeiten, das ist ja das meiste, oder eben auch bei größeren Dingen wie Partner oder Berufswahl. Denn so wie ich mit meinem Ehepartner ja immer vertrauter werde und seinen Willen kenne, So geht's uns dann auch mit Gott und seinem Willen. Wir wissen es bald automatisch, was er auf dem Herzen hat. Wie Gott uns seinen Willen offenbaren kann, ist sehr unterschiedlich. Wie gesagt, draußen beim Handout, da gibt es einige Dinge, die da draufstehen, Bibelstellen, die können Sie nachlesen bzw. nachschlagen. Ganz kurz, am wichtigsten ist, Gott zeigt uns seinen Willen durch sein Wort, also die Bibel. Im berühmten Vers 23 heißt es, du führst mich auf rechter Straße. Da muss ich auch wissen, wo es lang geht. Gott als himmlisches GPS. Oder noch besser als ein GPS, im Psalm 32 heißt es, ich will dich unterweisen, spricht der Herr, und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist der Hammer. Jeder von uns weiß, dass wir Gott weder sehen, noch erfassen, noch begreifen können. Dazu sprengt er einfach unsere Vorstellungskraft. Aber nicht nur die Psychologen, sondern die Bibel spricht schon viel länger vom inneren Menschen. Das, was die Seele, unsere Geisteinheit ausmacht, unseren Charakter. Und um den geht's. Die geistliche Seite von uns Menschen, die richtet sich quasi wie ein Radar auf die Frequenz Gottes aus. Und wir werden innerlich sehen, dass Gott uns wirklich führen kann. Das ist toll, wenn man sowas erlebt. Und je besser ich die Bibel persönlich kenne und sie mit dem Herzen lese, nicht nur intellektuell, theologisch, sonst was, umso klarer werden mir auch meine Entscheidungen, meine Beziehung zu Gott. Sie alle kennen den Spruch aus dem Buch vom kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut, und so ist das. Man erkennt viel mehr als nur mit den optischen Augen. In Johannesevangelium verheißt uns Jesus der Geist der Wahrheit. Also der Heilige Geist, wenn Jesus nicht mehr anwesend ist, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Das ist sozusagen die entscheidende Führung heutzutage. Gott leitet uns durch seinen Heiligen Geist. Aber Gott zeigt uns natürlich auch seinen Willen durch das Gebet. Wenn ich mir Zeit nehme, wenn ich innerlich hörend bin, dann höre ich auch, was Gott mir persönlich zu sagen hat. Gott weist uns seinen Weg natürlich durch Menschen, die in meine Situation vielleicht hineinreden. Natürlich gebraucht Gott auch unseren Verstand, klar. Denn wer sich als Christ Gott anvertraut, der darf auch seinem Verstand trauen. In der Regel kann ich das für und wieder bei einer bestimmten Entscheidung auch alleine abwägen. Entscheidend für uns im Rahmen hier dieser Vaterunser-Bitte ist die letzte Aussage aus Johannes 10, wo er sagt, meine Stimme hören und kennen. Zum Schluss sagt er, meine Jünger werden ihr folgen. Also gehorchen. Das ist das, was die meisten Menschen scheuen. Gott erwartet Gehorsamschritte. Und auch hier hat Gott alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Zum Beispiel, wie es der Beter im Psalm 139 sagt, da heißt es am Schluss, erforsche mich Gott. Also er ist bereit, sich von Gott durchleuchten zu lassen, wie so ein Röntgengerät, auch die inneren Motive. Erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Oder auch den berühmten Vers aus Psalm 37. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Wer also betet, dein Wille geschehe, der kann dies nur dann aufrichtig meinen, wenn er durch sein Gehorsam dazu beiträgt, dass Gottes Wille auch im Bereich seiner Möglichkeiten verwirklicht wird. Das war ja im Anspiel vorhin ziemlich deutlich, wo Gott das erklärt hat. Also, wir sollen lernen, tatsächlich an Gottes Ideen teilzuhaben. Stelle Gott zum Beispiel Fragen im Gebet. Erwarte, dass er antwortet. Manchmal übt man seine Gebetspflicht aus, aber dann kannst du auch manchmal gegen die Wand beten. Wichtig ist, dass du mit Gott kommunizieren lernst. Und das ist natürlich auch ein Lernprozess. Dein Wille geschehe. Erwarte, dass Gott antwortet. Gott gibt manchmal Gedanken, Ideen oder auch eine ausgesprochene Last für bestimmte Personen, für die du dann beten sollst, dich einsetzen, für Situationen, die dir auf einmal wichtig werden, die Gott dir aufs Herz legt. Und hast du dann bestimmte Ideen, dann versuche sie auch auszuführen. Das kann manchmal harte Arbeit sein. Das erfordert Initiative. Deinerseits ist es aber auf jeden Fall eine gute Schule, Gott besser kennenzulernen. Und schon im Alten Testament wird zusammengefasst, was der Wille Gottes für uns Menschen ist. Micha 6 heißt es, es ist dir doch schon längst gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet, nämlich Gottes Wort halten und Liebe ausüben und demütig hinter deinem Gott hinterhergehen. Darum geht's.
Amen.